Tino Brandt wurde diese Woche im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München als Zeuge vernommen. Brandt war zwischen 1996 und 1997 V-Mann des baden-württembergischen Verfassungsschutzes und später Landeschef der NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten. Außerdem ersteigerte er 2004 eine Doppelhaushälfte in Harthausen am Kocher bei Heilbronn. Diese Immobilie befindet sich 15 Kilometer von der Theresienwiese in Heilbronn entfernt. Dies war der Tatort am Mord der Polizistin Michelle Kiesewetter 2007. Auch dieses Verbrechen wird den mutmaßlichen NSU-Terroristen vorgeworfen. Radio Lotte sprach mit NSU-Prozessbeobachter Fritz Burschel. Ein Telefonat über die Vernehmung von Tino Brandt und anderen Zeugen.
Montag ging es ja bereits los mit einer Zeugenvernehmung von Thomas B. Mal ganz kurz, wer ist das und worüber hat der erzählt?
Also Thomas B., muss man dazu sagen, hat schon verschiedene Anläufe unternommen, als Zeuge auszusagen und hat es jedes Mal nicht geschafft, weil er schwer offensichtlich alkoholkrank ist, aber auch im Zusammenhang damit psychisch schwer angeschlagen, traumatisiert. Und traumatisiert eben nicht zuletzt aufgrund einer Geschichte, die sich so um das Jahr 1993 zugetragen hat, als er Teil einer Clique war, in der auch Uwe Bönhardt und Enrico Theile, die schon als Zeugen im NSU-Prozess Theile hat ausgesagt im NSU-Prozess. Er war jedenfalls Teil dieser Clique. Und diese Clique war enorm brutal, enorm gewalttätig, hat irrsinnig viele Straftaten begangen, Einbrüche, Autodiebstähle, aber war eben auch, wie soll ich mal sagen, sozial äußerst verwahrlost, sind miteinander sehr, sehr heftig umgegangen. Und in diesem Zusammenhang hat offensichtlich Thomas B. ein schweres Trauma erlitten. Sie sind mit einem gestohlenen Wagen auf einem Truppenübungsplatz rumgefahren und hatten dort offensichtlich einen schweren Unfall, bei dem Thomas B. schwer verletzt worden ist, lebensgefährlich verletzt worden ist, und seine Kameraden in Anführungszeichen haben ihn dort zurückgelassen. Er hat das überlebt, musste dann unter Polizeischutz gestellt werden, weil ihm angedroht wurde, dass er umgebracht wird, wenn er Aussagen macht. Er hat ohnehin gesagt, er sei sich nicht sicher, ob nicht dieser Unfall damals schon eine Art Mordanschlag gegen ihn gewesen sei. Und diese Angst, diese Panik, die er damals gehabt haben muss, die setzt sich jetzt im Grunde genommen auch in seinem Auftreten fort. Ein Mann von 37 Jahren, der aussieht wie ein Rentner, kann man sagen, graue Haare, völlig desolat. Und also insofern war das ein äußerst, bedauernswerter Auftritt, den er hingelegt hat. Aber er hat natürlich zu diesem Radikalisierungsprozess von Bönhardt und anderen in diesen frühen 90er Jahren durchaus wichtige Punkte beigetragen.
Mhm. Machen wir mal weiter mit den neuesten Erkenntnissen zum Brand in Zwickau in der Frühlingsstraße. Da ging es nochmals um die Frage, ob Beate Zschäpe ihre alte Nachbarin vor diesem Brand gewarnt habe oder nicht. Das ist ja insbesondere wichtig für diesen Anklagepunkt des versuchten Mordes gegen sie. Hat sich da was Neues ergeben?
Im Grunde nicht. Im Grunde ist das, und das wird auch von einigen Leuten so bewertet, auch im Gerichtssaal von Vertretern der Nebenklage, ist dieser Strohhalm, an den sich die Verteidigung Zschäpe da klammert, ein Ärgernis. Denn es wird eine alte Dame, mit Vernehmungsversuchen gequält. Wir werden uns erinnern, es ist ja schon versucht worden, Frau E. aus Zwickau mit einer Videoschaltung in den Gerichtssaal zu vernehmen, die nach sehr, sehr kurzer Zeit abgebrochen wurde, weil offensichtlich war, dass Frau E. das nicht mehr verkraftet, nicht mehr in der Lage ist, sie ist inzwischen über 90, 92, gar nicht mehr in der Lage ist zu verstehen, um was es da geht, also durchaus auch etwas dement ist und so weiter. Aber die Verteidigung bestand dann darauf, dass ein beauftragter Richter vom Amtsgericht in Zwickau nochmals einen Versuch unternimmt, die Dame im Pflegeheim zu besuchen und mit ihr ins Gespräch zu kommen über den 4. November 2011, als die Nachbarwohnung, ihre Nachbarwohnung in der Frühlingsstraße 26 explodierte. Und das, was der Amtsrichter dort aussagte, ging in dieselbe Richtung. Er hat gesagt, es ist sehr schnell deutlich geworden, dass es doch an der nötigen Orientierung und an dem Erinnerungsvermögen der alten Dame gefehlt hat oder fehlte, denn er sagt, sie konnte sich nicht mal erinnern, dass es gebrannt hatte. Also insofern, da ist es enorm schwierig gewesen, überhaupt etwas rauszufinden. Die Verteidigung hat sich trotzdem daran geklammert und hat dann ein eigenes Protokoll dieser Vernehmung vorgelegt. Die waren also auch anwesend in Zwickau, die drei Verteidiger von Beate Zschäpe. Und dann wurde das da in mühsamer Kleinarbeit abgeglichen, obwohl es fast identisch war mit dem offiziellen Protokoll des Amtsgerichts. Also alles sehr ärgerlich. Vorher ist noch ein Polizeibeamter vernommen worden, der Frau E. befragt hat, kurz nach dem Brand, als sie noch sehr gut ansprechbar war und sich einwandfrei erinnern konnte. Und da hat sie gesagt, ja, es hat geklingelt an ihrer Tür. Aber sie hat nachgeschaut und es stand niemand vor der Tür. Jetzt gibt es allerdings eine Person, die behauptet, sie habe überall geklingelt an dem Haus, als es gebrannt habe, nämlich einen Handwerker, der zufällig vorbeikam, der auch in dem Haus gearbeitet hat. Der wollte alle Nachbarn warnen, Leute, es brennt in dem Haus, das Haus ist explodiert. Und es ist also sehr wahrscheinlich, dass das eher dieses Klingeln war, des Handwerkers, des helfenden Handwerkers, der Frau Erber, der Frau E. auch dann aus dem Haus geholfen hat, der dieses Klingeln ausgelöst hat und eben nicht Beate Zschäpe. Es ist also weitgehend ungeklärt und sehr unwahrscheinlich, dass ihr das was helfen wird im Zusammenhang mit der mit dem Mordversuch. Aber die Verteidigung besteht darauf, dass dieses Thema durchgearbeitet wird bis zum Schluss. Aber ich hoffe, wir haben es jetzt vom Tisch.
Und dann steht da natürlich auch noch die Frage, inwiefern ein einfaches Klingeln an einer Wohnungstür als Warnung vor einem Brand verstanden werden kann.
Das wäre der nächste Schritt gewesen. Selbst wenn sie es gewesen ist, wäre das wirklich ausreichend gewesen, die alte, durchaus schon schwerhörige Dame zu retten vor einem eventuellen Übergreifen des Feuers.
Seit langem schon mit viel Spannung erwartet wurde nun auch die erneute Aussage von Tino Brandt, der das Trio um Zschäpe tatkräftig unterstützt haben soll. Worum ging es diesmal? Also um das Verhältnis des Verfassungsschutzes zu ihm oder was war der Zweck dieser Befragung?
Ja, also der Zweck dieser Befragung war die Fortsetzung der ersten Vernehmungen Mitte Juli. Wir erinnern uns, damals musste unterbrochen werden, weil Beate Zschäpe zum Befreiungsschlag angesetzt hatte und ihre Verteidigung loswerden wollte. Die anderthalb Tage, die damals abgeschnitten wurden, die sind jetzt nachgeholt worden, Dienstag und Mittwoch. Und im Grunde genommen war es die quälende Fortsetzung dessen, was wir schon Mitte Juli erlebt haben, ein Hardcore-Neonazi, der sich darstellt wie das Unschuldslamm, der Politik machen wollte, sich der NPD annähern wollte und eben weg von der Gewalt wollte. Und das kann man auch anhand seiner, wie soll ich mal sagen, Taten in der Zeit belegen, stimmt einfach nicht. Er versucht sich da rauszuwinden. Für ihn ist es vollkommen möglich, sich seine Geschichte so zurechtzulegen, dass es okay war, für den Verfassungsschutz zu spitzeln auf der einen Seite, also für das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, und auf der anderen Seite immer noch ein Nazikader des Thüringer Heimatschutzes zu sein. Er hat immerhin durchblicken lassen, dass es den Thüringer Heimatschutz in der Form ohne die finanzielle und logistische Unterstützung des Verfassungsschutzes nicht gegeben hätte. Er hat jetzt nicht unbedingt gesagt, dass es den THS überhaupt nicht gegeben hätte ohne den Verfassungsschutz, aber er hat gesagt, definitiv hat der Verfassungsschutz diese Struktur erst in der Weise ermöglicht, wie er dann geworden ist und ja letztlich Keimzelle auch des NSU gewesen ist. Er hat außerdem gesagt, dass die Abmachung zwischen ihm und dem Verfassungsschutz die war, dass es nicht um Straftaten geht. Das heißt, er hat deutlich gesagt, der Verfassungsschutz hat sich überhaupt nicht für Straftaten aus der Neonazi-Szene interessiert. Sie wollten nur über Strukturen aufgeklärt werden, Namen wissen und so weiter. Also insofern hat der Verfassungsschutz hier definitiv ein Auge zugemacht, wenn es darum ging, welche Straftaten Neonazis begangen haben. Ein wirklich, ich möchte fast sagen, widerlicher Auftritt war der von vom Verteidiger von Ralf Wohlleben, der Tino Brandt also Vorlagen gegeben hat, sich selbst als Opfer darzustellen, hat immer wieder nachgefragt, was für eine Arbeit das war, die die Anti-Antifa geleistet hat in Ostthüringen. Und da wurde das dann so hingestellt, als hätten sie nur Adressen und Namen von Antifa-Aktivisten gesammelt, um bei deren Straftaten gegen jugendliche Rechte Strafanzeige stellen zu können. Also diese Namen nur gesammelt zu haben, um die Polizei zu unterstützen. Das hat wirklich Olaf Klemke Tino Brandt ermöglicht da im Gerichtssaal, und das war wirklich schwer zu ertragen.
Und welche Relevanz hat das letzten Endes für diesen Prozess?
Naja, also es geht eigentlich darum, mit Tino Brandt herauszukriegen, was hat sich da wirklich abgespielt, welche Verbindungen zum Verfassungsschutz sind hier relevant gewesen, wie glaubwürdig ist Tino Brandt seiner Darstellung. Also sehr glaubwürdig, würde ich sagen, ist er nicht. Insofern sind die Erkenntnisse, die aus ihm zu ziehen sind, ja, durchaus mit Vorsicht zu genießen. Das bedeutet letzten Endes, man erfährt viele so kleine Details, die ganz interessant sind, die ganz interessante Einblicke geben, aber im Grunde genommen richtig weitergebracht haben uns die insgesamt jetzt 3 Tage Tino Brandt auch nicht.
Soweit der aktuelle Bericht von Fritz Burschel, der für uns vom Münchner NSU-Prozess berichtet. Vielen Dank.